Bilder der Meisterschaft. Evolution und Involution. Hymnen und Herzgedanken des Lebens sind uns in allen diesen Bildern gegeben, die, mögen sie zuerst auch eine sehr fremde Sprache sprechen, allmählich doch vertrauter klingen. Ahnungen von der Fülle des Seins, die ja nicht einfach durch die Vorstellung von ermüdendem Halleluja-Singen erschöpft werden kann, sondern ein mächtiges Wirken und Entzücken an geistigem Überfluss sein muss, schweben immer dichter herbei und tun sich zugleich als Urerinnerungsgut kund, dessen traute Bilder ständig an Deutlichkeit gewinnen und zauberisch aufleuchten. Jene malerischen Werke also machen das Nämliche bildhaft, was Bohuenra in seinem Schrifttum durch das Wort gesagt hat. Es haben aber besagte Bilder und Schriften nichts mit Stiftung von Religion und Sekte zu tun. Jedoch erreichen sie denjenigen Grad von Enthüllung der Seinsgründe, welcher in der Gegenwart überhaupt möglich ist. Daher darf die Befassung mit diesen Dingen als noch wichtiger angesehen werden, denn alle Überlieferung auch hohen Ranges. Würde und Größe der Alten seien damit keineswegs beeinträchtigt. Weil die Zeit uns weiter und gründlicher durchgeknetet hat, ist eben an uns mehr innere Figur zur Erscheinung vorbereitet. Es muss also gesagt werden, die Schriften und Bilder des von uns betrachteten Meisters sind das Aktuellste, was es heute gibt und geben kann und werden ständig aktueller. Beide sind sie Herzgedanken des Lebens. Leben aber ist ewige Entfaltung und Wandlung, deren Polarität ewige Aussendung und Heimkehr ist, Evolution und Involution. Wenn nun die beiden Bilder Lebenskeime und Loslösung mit diesen Begriffen in Verbindung gebracht werden, so wissen wir sehr wohl, dass wir damit eine Art Programm an Kunstwerke herantragen. Geschweige denn, dass ein Programm sich mit den Kunstwerken deckte, kann man überhaupt nicht sagen, dieses Werk bedeutet, sondern nur, dieses Werk ist. Aber im Augenblick, da gesagt wird, dieses Werk ist, sollte uns schon das Wort im Munde stocken und sich weigern, Dinge undeutlich oder unvollständig auszusprechen, die sich der Sprache des Kunstwerkes bedienen mussten, um erschöpfend zur Aussprache zu kommen. Der Widerspruch ist nur dadurch aufzulösen, dass man sich Folgendes klar macht. Die Taten der Kunst spielen sich auf Ebenen ab, die nicht ohne weiteres zugänglich sind. Eine Hilfe, die Zugänge eröffnet, wird die Vernunft nicht verschmähen. Will man auf einen hohen, Aussicht versprechenden Berg hinauf, so ist es ratsam, sich einen gangbaren Weg zeigen zu lassen, um hinaufzukommen. Sonst könnte man unterwegs stecken bleiben oder gar abstürzen. Wer aber die Aussicht und lautere Höheneinsamkeit genießen möchte, ohne sich auf den Weg zu machen, den würde man mit Recht als Toren belächeln. In der Betrachtung der Kunst aber gibt es leider sehr viele solcher Toren, welche die Aussicht betrachten wollen, ohne sich auf den Weg zu machen. Sie starren die Werke an, ohne zu bemerken oder zu bedenken, in welchen Höhen sich die Werke wirklich befinden. Dann schwatzen sie von der Aussicht oder schelten darüber, ohne auch nur eine Spur davon erblickt zu haben. Solche Toren gibt es, um es ausdrücklich zu bemerken, nicht nur unter den sogenannten Laien, sondern ganz besonders unter den Menschen vom Fach, den Kritikern also, und sogar den Künstlern selbst oder denen, die so genannt zu werden wünschen. Mit bloßen Farbgesichtspunkten lässt sich ein gutes Bild noch längst nicht ausschöpfen. Oft wird damit nicht einmal der Anfang des Erfassens gemacht. Kommen doch die nur technischen, die Atelier-Erwägungen an den eigentlichen Gehalt noch nicht heran. In solcher Auskennerschaft können Ehrfurcht und Sinn für ewige Werte und Hierarchien völlig fehlen. Gleichwohl ist die handwerkliche Betrachtung als Grundlage von großer Wichtigkeit, und da wird es denn besonders erquicklich und dem prüfenden Auge angenehm, wenn dieses in den Bildern von Bovinra gediegenem Handwerk begegnet, wie immer wieder betont werden darf. Gerade das Werk Lebenskeime enthält auf der Basis rein malerischer Arbeit wirkliche Feinheiten, besonders in dem perlmuttrigen Farbschmelz der gleichsam protoplasmatischen Massen der linken oberen Ecke. Es ist diesem Künstler eigentümlich, dass über die Arbeiten seiner Reife ein unaufhörliches Flimmern und Schwingen, ein warmer, bebender Laut des Lebens zu gleiten scheint. Damit verrät sich nicht nur eine könnende, sondern auch eine liebende Hand. Das Bild lebt vom Gegensatz gleichsam trächtiger, eikurviger Organformen und harter, unbeugsamer Stoßkräfte. Aus keimenden, wolkigen Massen, bald graugelb, bald fleischig, schimmernd und schäumend, bilden sich kraterhaft kleine schwarze Kerne. Den größten Teil der Bildfläche aber durchbrauen grollende und ringende Willensmächte, walddüster und unheimlich. Man glaubt, Wirkungen der Erdnacht zu verspüren, Niflheim-Stimmung. Das ist der schweigend erbitterte Ringkampf Thors mit der Schicksalsriesin. Ganz unstreitig geht der heimliche Atem der dunklen Erde durch diese Gestaltungen, wogendes Gebären, auch Angst. Zwischen den sich verstemmenden Gewalten wird ein schmaler Streifen des Himmelsinneren sichtbar, im frischen, kühlen Blau des Aprils gehalten und wie durchfasert von Fetzen der Wolken, die sich gründlich ausgeschüttet haben. Die schwirrenden Spermakugeln stürzen sich, kaum gesät, von innen nach außen, in die starren Bezirke, wo die bittere Gestaltungsarbeit in der Werkstatt der Körperwelt anhebt und die strenge Schule des Werde, der du bist, durchgemacht wird. Es geht ein mächtiges Stoßen und Zucken über das Bild hin, gilt es doch das Höchste, nämlich Menschen zu formen nach dem Bilde Gottes. Schon diese beflügelten Lebenskeime geben sich als Abbilder der äonischen Weltenkugel. Ihnen der Funke vom strahlenden Ursonnenlicht inmitten hellblauer Himmelbettung. Darüber eine Sphäre der Liebe in Gestaltung, tiefrot glühend, schließlich gelb und rötlich, die Welt formender Seelenkräfte der Kruste entsprechend. So sausen sie dahin, Gleichnisse des Alls, Augen, die zum Sehen erwachen wollen. Man möchte vermuten, dass Mikroskopie und Kernphysik von Dingen und Ereignissen, Formen und Gebilden berichten, deren Wesen sich hier ausbreitet. Es gibt einen Wandlungsabschnitt des Urwortes, eine gleichsam saturnische Staffel, da es ungestalt und grollend ist. Das Reich des Zornes und den Grimmenqual hat Jakob Böhme das genannt. In den geklüfteten Hintergründen des Bildes lässt sich dieses Reich erahnen, wohl auch in den spitzigen Sägeformen unten, den hängenden Basalten oben. Ihre Wirkung ist nicht materiell vorzustellen, wo ja hart auf hart wirkt, damit mechanische Änderung eintrete, sondern sie ist immer Influenz, dem Wirken von Zauberformel und Zauberstab vergleichbar. Es ist aller geistigen Figur eigentümlich, dass sie stark wie Stahl und empfindlich wie Mimosenblättchen ist, vielmehr unendlich stärker und empfindlicher. In den dunklen Gründen unten links lauern trübrote, kugelige Gebilde mit schwarzen, toten Kernen, böse, kümmerliche Nachahmungen der geistgezeugten Keime, ebenfalls etwas sein wollend, aber wesenlos und vergänglich bleibende Träume des Abgrunds. Die Glut liebender Gestaltung und der kalte Abgrund im lebendigen und unlöslichen ineinander, das erst macht die Fülle der Gottheit aus. Das urböse Gegensein wird es im Grunde erst durch die Abbrechung, Böhme, des individuellen Willens vom Göttlichen. Willen. Das selbstgewollte Verharren im Gegensein erst gibt den entsetzlichen Zustand der Splitterung und zermürbenden Abschnürung vom Ganzen, zu dem an sich das Gegensein so innig und ungetrennt hinzugehört, wie das Weibliche zum Männlichen im Geist. Dort, wo es sich um gründliche Durchknetung und Formgebung der Entelechie handeln muss, mag wohl in gewissem Sinn die starre Wirkung des Gegenseins überwiegen. Aber es wirkt auch in diesen Evolutionen immer das Ganze im Ganzen. Wie sonst könnte harmonische Seelengestalt entstehen? Da kommt denn einmal der Augenblick der Loslassung und seligen Umkehr, da die auswärts gerichtete Entwicklung nach innen umschlägt und die haftenden Gewalten allmählich ihren Pflegling entlassen. Die bisherigen Erzieher werden zum Diener des hohen Gastes. Kristallwerdung setzt ein. Involution, Loslösung und Aufstieg strahlender Sternengeburt entgegen. Diesen heiligen Akt einsetzender Involution schildert die feierliche Komposition Loslösung. Aus der sich lösenden und weichenden Enge, die nun selbst im sich öffnen, Licht und verklärt wird, schweben vier Kugeln empor und hinaus. Es ist ganz deutlich zu bemerken, wie die sonnenhaft werdenden Genien von den Bildemächten Kraftströme und Gestaltreize zugesendet erhalten, in weihevollem Dienen und Opfern. Denn die haftenden Lamellen blassen ab, büßen an farbiger Wucht ein und schwinden auch an Substanz nach oben zu, wo die Kugeln an Macht und Gestalt, an Farbe und Feuer zunehmen. Ihre Umrisse buchten sich ein, wie in einem kosmischen andächtigen Zurückweichen. Die weiter zurückliegenden Lamellen hin wiederum befinden sich in ruhigem Ausgleich, einigen sich zu Steilparallelen. Auch eine Wellenform ragt empor, welche Hinaufbewegung bahnt und eingibt. Selbstverständlich handelt es sich bei der für unsere Sinne nach oben gerichteten Bewegung immer um die Richtung nach innen. Wir können überhaupt die Beobachtung an den abblassenden Lamellen verallgemeinern und bestimmte Folgerungen daraus ziehen, deren Bestätigung aus anderen geistlichen Bildern alsbald herauszulesen ist. Wenn von oben her, also von innen her, empfangen wird und ein potenzielles Wesen in Vorbereitung, Entzündung und Gestaltung eintritt, dann erweisen sich die kraftbildnerischen Teile, mithin der ganze die Wand überkrustende Lamellenwald, strotzend von Farbe und substanzieller Energie, wie schon der Umriss verrät, kurzum überträchtig an Bereitschaft abzugeben und mitzuteilen. Das Bild Lebenskeime sei ein Beispiel. Wenn jedoch, wie in Loslösung, erste entschiedene Erfüllung und Befreiung der Entelechie, der freilich noch ein unendlicher Höhen- und Innenweg bevorsteht, eintritt, so bleichen diese Vorräte an kosmischem Beharrungsvermögen ab, schleiern sich ein und werden unscheinbarer. Sie haben gegeben. Auf der Komposition Loslösung sind außer den substanzbildenden Gewalten noch rechtwinklig geschnittene Energieformen, die sichtlich emporzwingende Kraft ausstoßen. Man könnte sie fast als kosmische Katapulte und Wurfgeschütze empfinden. Andererseits muss dem mächtigen Drängen mitunter Bedachtsamkeit auferlegt werden, auf das alles innewohnende Gesetz in geistiger Erscheinung sich erfülle. So treten, wie auch eben hier, schwarze, strenge Kolbengebilde hervor, querstehend und schrankenbildend zu denken. Oft befinden sie sich in Fühlung mit kleinen Kugeln, die den heilsamen Gegeneinfluss noch beweglicher machen. Hier schwebt eine solche dunkle Kugel über dem Schrankenansager, so dass die Querstellung an der allgemeinen Bewegung nach oben, vielmehr nach innen, auf ihre, wenn immer zügelnde Weise teilnimmt. Ganz unten befindet sich eine Wirbelform, deren Abwandlungen wir recht häufig im kosmischen Bilderkreis begegnen. Sie ist kugelig gebläht, moosgrün mit schwarzem Inneren. Man darf sie als eine Art Schallbecken auffassen, eine von sich aus klingende Form, die den mächtigen Vorgängen als einheitlicher tragender Basso continuo die brausende Stütze und einen Orgelpunkt gibt. Voll Staunen und Entzücken blicken wir ins herrliche Lodern des Weltenherdes. Aber der Flammentanz ist nicht wirr und verzehrend wie auf unserem Plan. Er verwirklicht in schönem Zusammenspiel das strahlende und tönende Gottesgesetz. Wenn uns zunächst die grandios geometrische Grundhaltung ängstigen macht, so werden wir doch schließlich dessen inne, dass hier unserer geheimsten Sehnsucht Erfüllung winkt, der Sehnsucht nach Klarheit und Ordnung, nach Ebenmaß und Harmonie. Wie sehr überkommt uns diese selige Sehnsucht in der Natur, wo das alles in Frische angedeutet ist und doch, ach, so sehr vom Wirrwarr chaotischer Gegenströmungen überkreuzt bleibt. Was wollen denn unsere höchsten Kunstbemühungen um Einheit in allem und jedem anderes als einen unerschütterlichen Wall wieder entmenschtes Chaos türmen? Was treibt den künstlerisch dürstenden und erschütterten Menschen südwärts und in Bereiche, wo hellenische Bindekräfte sich aufgeprägt haben, wenn nicht dies, dort eine fast zu Urformen abgeklärte Landschaft mit in Siegeln der Gottheit geadelte Tempel und deren lautere Nachwirkung in Kunst und Menschentum zu finden.